Ja, ich bin froh, endlich einmal hier zu sein. Es waren ja wirklich einige Anläufe. Werden sich sicherlich einige erinnern, wir hatten einige Gottesdienste dann über Zoom, glaube ich, wo ich mal dabei war, mindestens zwei. Aber vielleicht waren es auch drei, ich weiß es nicht mehr genau. Und vor 3 Wochen wäre ich ja normalerweise hier gewesen, aber da hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt, dass da schon der Dienst auf der Kieler Woche begann, wo wir einen Missionseinsatz hatten. Deswegen bat ich um Verschiebung auf den heutigen Tag. So, wunderbar. Ich weiß nicht, wer den Film von euch gesehen hat. Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ich habe einen kleinen Ausschnitt im Internet gesehen, weil ich nach den Themen Wahrheit, Entscheidung und Betrug und Lüge gesucht habe. Und da wurde mir dieses Video, kurz ein kleines Videoschnipsel vorgeschlagen, was ein Ausschnitt aus einem großen Film ist. Vor über 20 Jahren lief der Film Matrix. Und eine Schlüsselszene aus diesem Film ist die Szene, in der der Hauptcharakter dieses Films, Neo, vor die Wahl gestellt wird. Will er die Wahrheit um sich herum erfahren, ja, dann muss er, so ist das in dem Film, eine rote Pille nehmen. Will er aber weiter bequem in der Welt leben und sich weiterhin belügen lassen, dann muss er die blaue Pille nehmen. Und diese Entscheidung, so wird ihm gesagt, die ist endgültig. Sie kann danach nicht revidiert werden. Diese Entscheidung wird sein ganzes Leben bestimmen. Das ist eine Schlüsselszene in diesem Film. Die Schlüsselszene. Wie wird sich Neo entscheiden? Er will die Wahrheit wissen, obwohl er gewarnt wird. Denn er will nicht länger betrogen sein. Er will nicht länger belogen werden. Er will Wahrheit. Er nimmt die rote Pille. Und dann mit einmal werden seine Augen geöffnet und er erkennt die Wahrheit. Er erkennt plötzlich, dass sein bisheriges Leben von Lug und Betrug gekennzeichnet war. Er war ein Sklave, ohne es zu wissen. Und jetzt mit einmal war er frei. Aber plötzlich war er in dem Kampf gegen Lug und Betrug. Er steht in einem Kampf gegen die Macht, die die Welt beherrscht. Dieser Film Matrix ist eine ausgedachte Geschichte. Schon sehr interessant, aber ausgedacht. Aber sie handelt davon, dass es im Leben eine wichtige Entscheidung gibt. Und wenn man die getroffen hat, dann ist das weitere Leben davon geprägt. Von so einer Weggabelung im Leben schreibt uns auch Paulus. Im Römerbrief. Und er schreibt dort im Kapitel 5, und wenn die Bibel dabei hat, gerne mit aufschlagen, Kapitel 5, Verse 17 bis 19. Paulus schreibt, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen, die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Paulus will deutlich machen, dass der Glaube an Jesus Christus wirklich alles im Leben ändert. Und das ist auch die Überschrift für den Text heute. Jesus Christus macht den Unterschied. Paulus schreibt diesen Brief an die Römer wahrscheinlich von Korinth aus. Im Jahr 56, am Ende seiner dritten Missionsreise. Paulus war kurz vor der Fahrt nach Jerusalem, um die Kollekte von verschiedenen Gemeinden an die verarmte Gemeinde in Jerusalem zu bringen. Paulus war nie in Rom gewesen. Obwohl er wohl schon öfters den Wunsch gehabt hatte, dorthin zu kommen. Wie die Gemeinde in Rom entstanden ist, wissen wir nicht. Eine Erklärung wäre, dass bei der Pfingstpredigt von Petrus da auch ein paar römische Juden dabei waren, die in Rom halt lebten, aber eben nach Jerusalem gepilgert waren, dort zum Glauben an Jesus kamen, dann wieder zurück und die Gemeinde gegründet haben. Aber das ist nur eine Idee. Das muss nicht stimmen. Kann auch anders gewesen sein. Auf jeden Fall, die noch junge Gemeinde in Rom war bekannt bei den Christen im Römischen Reich. Paulus war nicht ganz klar, wo die Gemeinde lehrmäßig stand. Vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass er gerne dorthin wollte. Auf jeden Fall schrieb er, dass er auch der Gemeinde in Rom das Evangelium bringen wollte. Als ich das zum ersten Mal so richtig gelesen habe, mal so den Text betrachtet, er wollte der Gemeinde in Rom das Evangelium bringen. Hat er nicht kapiert? Die sind doch schon Christen, oder? Wieso will er ihnen das Evangelium bringen? Die haben sich doch schon bekehrt. Vielleicht liegt es daran, dass das Evangelium etwas mehr ist als nur das Übergabegebet. Und er wusste halt nicht, wo steht die Gemeinde? Und er wollte ihnen das ganze Evangelium bringen, dorthin kommen, es ihnen sagen. Und falls das nicht klappt, dachte er, dann schreibe ich mal einen Brief. Da schreibe ich schon mal alles, was vom Evangelium zu sagen ist. Und das ist so toll, dass es ist. Ich bin so dankbar für den Römerbrief. Also da steht alles über das Evangelium, was man eigentlich wissen muss. Luther hat da erkannt, es geht um Gnade und nicht um Werke. Der Brief an die Römer ist eine Zusammenfassung des Evangeliums. Und Paulus wollte den Römern ein Fundament der Lehre über das Evangelium legen. Und in den ersten drei Kapiteln des Römerbriefs, da legt Paulus dar, dass wirklich jeder Mensch vor Gott schuldig ist. Und keiner kann sich entschuldigen. Die Atheisten, also die nicht an Gott glauben, die der Meinung sind, wenn sie sterben, dann werden sie sich halt irgendwann einmal ja, die Radies hier von unten angucken, auch die können sich nicht entschuldigen. Denn Gott sagt, hey, guck dir die Natur an, da kannst du erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Das hättest du erkennen können und dann mich suchen. Aber das hast du nicht getan. Du hast keine Entschuldigung. Aber auch die Moralisten, die von sich sagen, ha, ich bin ein guter Mensch. Also, ich habe noch niemanden umgebracht. Und naja, also so wirklich gestohlen habe ich auch, das mit dem Finanzamt muss man nicht so ernst. Also, wirklich gestohlen habe ich auch noch nicht. Und außerdem, ich sortiere immer meinen Müll. Im gelben Sack landet nur das, was da reingehört. Nein, da sagt Gott, hey, du hältst dich noch nicht mal an deine eigenen Maßstäbe. Und du meinst, du bist gut? Nein, auch du hast keine Entschuldigung. Und dann sind da die Juden, die sagen, hey, wir haben doch Gottes Wort. Mose hat die 10 Gebote bekommen und wir haben die ganze Tora. Wir sind Gottes Volk. Und da sagt Gott, ja, habt ihr, aber ihr lebt nicht danach. Und deswegen seid auch ihr ohne Entschuldigung. Also jeder Mensch ist vor Gott schuldig. Jeder Mensch steht wegen der Sünde unter dem Zorn Gottes. Und danach, ab Römer 3,21, führt Paulus dann aus, dass Gott auf jeden Fall diese Sünde richten muss. Aber aus Liebe hat Jesus Christus, der Sohn Gottes, die Strafe auf sich genommen. Wir haben das eben gefeiert im Abendmahl. Wir haben Gott Danke gesagt, dass er am Kreuz von Golgatha seinen Sohn hat sterben lassen. Aus Liebe hat Jesus Christus das getan. Gott ist also gerecht. Er bestraft die Sünde. Aber er hat die Strafe auf seinen Sohn gelegt. Jesus Christus hat die Strafe getragen für unsere Sünden. An ihm hat Gott die Strafe, seine Gerechtigkeit vollzogen. Nicht der Mensch wird bestraft, sondern Jesus Christus. Er starb am Kreuz. Dort rief er aus, es ist vollbracht. Aber jetzt sind wir in Kapitel 5. Paulus führt aus, dass die römischen Christen, ja, dass jeder Christ durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt leben darf. Und deshalb schreibt er auch zu Anfang dieses Themenabschnittes in Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Es geht hier Paulus um das Leben eines Christen. Es geht um dein und um mein Leben. Und dafür braucht es nicht ein paar Handlungsanweisungen, was wir zu tun haben oder was wir zu lassen haben. Es braucht das tiefe Wissen darum, dass ein Christ mit Gott im Reinen ist. Paulus drückt das mit dem Wort Frieden aus. Und hier ist Frieden im umfassenden Sinn gemeint. Da ist der Shalom Gottes gemeint. Das Geschöpf Gottes ist mit seinem Schöpfer im Einklang. Und nichts steht zwischen Gott und dem Menschen. Das ist Shalom. Irgendwann wird der Ukraine-Krieg vorbei sein. Man wird das dann wahrscheinlich Frieden nennen. Aber das ist nicht der Friede, den Paulus hier meint. Zwischen den Ukrainern und Russen wird es noch lange nicht in Ordnung sein. Aber der Friede, den Paulus in Kapitel 5, Vers 1 nennt, ist ein umfassender Friede, der tief ins Herz geht. Als Christ darf ich wissen, ich bin tief und fest gegründet in Gott. Und warum? Weil Jesus Christus am Kreuz seine Liebe mir gegenüber bewiesen hat. Es stimmt also, Jesus Christus macht den Unterschied. Und in den Versen 17 bis 19 will Paulus seinen Lesern in Rom und auch uns an drei Konsequenzen den Unterschied deutlich machen zwischen dem, was wir einmal waren und dem, was wir jetzt sind. Und der erste Unterschied ist, die erste Konsequenz und die Frage, die sich daraus bildet, wer herrscht eigentlich bei dir im Leben, der Tod oder du? Paulus schreibt, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Paulus macht ganz klar, der Mensch kann nur in der Linie Adams sein oder ein Kind Gottes. Denn mit der Übertretung des einen ist ganz klar der Sündenfall Adams gemeint. Adam und Eva, sie lebten ursprünglich im Garten Eden. Und zu der Zeit, kurz nach der Schöpfung der Welt, da war die Welt so, wie sie ursprünglich von Gott gemeint war. Adam und Eva, sie lebten im Shalom, sie lebten im Frieden mit Gott, da stand nichts zwischen ihnen. Gott kam ständig in den Garten, hat Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Zwischen ihnen und Gott stand nichts. Aber dann kam Satan und pflanzte ihnen den Zweifel an Gottes guten Absichten in ihr Denken. Er fragte, sollte Gott wirklich gesagt haben? Hat Gott das wirklich so gemeint, wie er es gesagt hat? Enthält er euch nicht etwas vor? Nein, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von dieser Frucht nehmt. Ihr werdet dann sein wie Gott. Und so Stück für Stück kam der Zweifel in ihr Denken von Adam und Eva hinein. Adam und Eva gingen dem Satan auf den Leim. Sie wollten selbst entscheiden. Sie wollten nicht, dass Gott ihnen sagte, was sie zu tun und zu lassen haben. Und so aßen sie die Frucht von dem verbotenen Baum. Nicht die Frucht war das Problem. Das Problem war das Misstrauen gegenüber Gott. Sie vertrauten Gott nicht mehr. Der Friede Gottes wich aus ihren Herzen. Und die Sünde trennte sie von Gott. Das ist die Hauptbedeutung von Sünde. Trennung von Gott. Wir kennen das ja aus dem deutschen Wort. Ich meine, nicht weit von hier gibt es Fehmarn. Und Fehmarn wird getrennt vom Land durch den Fehmarnsund. Dieser Sund sagt nichts anderes als, hey, das ist die Trennung sozusagen vom Festland. Dadurch ist die Insel Fehmarn getrennt, durch den Sund. Das deutsche Wort Sünde heißt nichts anderes als Trennung. Trennung von Gott. Sünder sind also Getrennte von Gott. Das ist die Bedeutung. Ich bin nicht ein Sünder, weil ich irgendetwas getan habe, was nicht in Ordnung war. Sondern Gott sagt, nein, du bist ein Sünder, ein Getrennter von mir, durch die Sünde, die Adam und Eva getan haben, durch das, was sie getan haben, durch ihren Zweifel, durch ihre Abkehr von mir, bist du es schon. Und deswegen tust du hin und wieder Dinge, die nicht in Ordnung sind. Durch die Sünde von Adam und Eva wurden alle Menschen seitdem getrennt von Gott. Alle Tiere und Pflanzen waren ab damals ebenfalls der Vergänglichkeit unterworfen. Wir sehen es in unserer Umwelt. Tiere, Pflanzen, alles das kann sterben, kaputt gehen, fressen und gefressen werden. Das ist im Augenblick die Welt. Das war ursprünglich nicht so. Und der Tod herrscht seit damals. Wir alle kennen Menschen, die schon gestorben sind, die bald sterben werden. Auch du und ich. Und wie es so ist mit Herrschern, die Menschen haben Angst. Und diese Angst genau davor war einer der Gründe für meine Frau, sich zu bekehren zu Jesus Christus. Aber noch eine andere Art von Tod herrscht seit damals. Und diese Art von Tod, die sieht man nicht mit den Augen. Aber auch dieser Tod ist da. Paulus schreibt in Epheser 2, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Ein Mensch, der getrennt ist von Gott, der ist geistlich tot. Der hat keine Verbindung zu Gott und keinen Heiligen Geist. Bevor wir uns bekehrten von der Finsternis zum Licht, da waren wir geistlich tot. Und genauso geht es den Menschen um uns herum. Sie sehen lebendig aus, sie laufen da rum, sie kaufen und verkaufen, sie fahren Auto, sie machen Urlaub. Und Gott sagt, sie sind geistlich tot. In Gottes Augen sind sie tot. Und das waren wir auch mal. Wer bis zu seinem leiblichen Tod nicht in Jesus Christus das ewige Leben erhalten hat, der bleibt auch in Ewigkeit tot. Das heißt, getrennt von Gott. Die Bibel nennt das Hölle. Das ist der Ort, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt, wie Jesus sich ausdrückt. Jesus sagt in Markus 9, 43 bis 44, es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das ist also die erste Konsequenz der Verlorenheit, die Paulus hier aufzeigt. So also waren wir vor der Bekehrung. In und über unserem Leben herrschte der Tod. Aber das war einmal. Das war vor unserer Bekehrung. Paulus hat das nur noch einmal betont, damit die Christen in Rom und auch wir die Größe der Gnade Gottes noch mal deutlich erkennen. Ich weiß nicht, wie lange jeder einzelne von euch ja schon mit Jesus Christus geht, mit ihm schon lebt, aber wenn da so Jahre und Jahrzehnte vergangen sind, dann nimmt man viele Dinge selbstverständlich. Ja, ich bin bekehrt, ja, ich bin ein Kind Gottes, aber ist dir noch klar, du warst tot. Du standst unter dem Todesurteil. Du warst getrennt von Gott. Du warst auf dem vollkommen falschen Weg. Und davor hat Gott dich errettet. Und das möchte er, dass, Paulus möchte das, dass die Römer das erkennen, die ja auch Christen waren. Deswegen ist es auch an uns gerichtet. Es ist doch so, wir durften den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen. Jesus Christus hat am Kreuz den Weg für uns freigemacht. Wir mussten nur dankbar das Geschenk der Vergebung annehmen und Jesus Christus als Herrn in unser Leben einladen. Und die Konsequenz daraus ist, dass wir im Leben herrschen durch den einen, nämlich Jesus Christus. Als Christen herrschen wir durch den einen, Jesus Christus. Was heißt das? In der Verlorenheit herrscht der Tod. Wenn wir Gottes Kinder sind, herrschen wir im Leben durch Jesus Christus. Aber wie wird das konkret? Was heißt das? Das ist so schön theologisch ausgedrückt, aber was heißt das? Können wir jetzt nicht mehr sterben? Nein, auch Christen sterben noch. Aber wir dürfen in Jesus Christus das ewige Leben haben, über den leiblichen Tod hinaus. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was meint Paulus eigentlich mit Herrschen hier im Römerbrief? Da gibt es ja verschiedene Stellen, zum Beispiel Offenbarung 1, Vers 6. Dort steht, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Dann Offenbarung 5, Vers 10. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir wirklich Jesus Christus in uns leben haben, wenn wir uns bekehrt haben von der Finsternis zum Licht, dann sagt die Bibel, wir sind Könige und Priester. Fühlst du dich so? Ist dir das klar? Die Bibel spricht dich so an. Das sind Szenen aus dem Himmel. Und eines Tages, nach der Trübsalzeit, werden die Gläubigen mit Jesus zusammen herrschen, als Könige und Priester. Welch ein Vorrecht. Aber schon jetzt sind wir als Christen ein königliches Priestertum, schreibt Petrus in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Petrus schreibt das, Paulus schreibt das, wir sind ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Das muss man erstmal sacken lassen in sich selbst drin. Bin ich das? Ja, wirklich? Gottes Wort sagt das, dass ich das bin? Und es hat einen Grund, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Als dieses königliche Priestertum haben wir die Autorität und den Auftrag, die Tugenden oder Herrlichkeiten dessen zu verkünden, der uns berufen hat. Mit anderen Worten, wir sollen das Evangelium von Jesus Christus verkünden. Das ist unsere Aufgabe. Ein Priester, der nicht versucht, die Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen, der ergibt keinen Sinn. Aber auch in anderer Hinsicht sollen wir herrschen. In Römer 6, die Verse 16 bis 17, schreibt Paulus, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Der von Gott getrennte Mensch, der sich noch in der Übertretung Adams befindet, der kann auf Dauer der Sünde nicht widerstehen. Nein, denn er ist ein Sklave der Sünde zum Tod, schreibt Paulus. Aber das Kind Gottes, welches sich von der Finsternis zum Licht bekehrt hat, das ist nicht mehr ein Sklave der Sünde. Ein Christ kann und soll der Sünde widerstehen, so wie auch damals bei der Geschichte von Kain und Abel. Gott spricht mit Kain in 1. Mose 4, ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Kein soll über die Sünde herrschen. Er tat es nicht und brachte seinen Bruder um. Und wir sollen als Christen ebenfalls herrschen über die Sünde. Und wir haben dabei eine große Hilfe. Wir sollen nicht aus eigener Kraft herrschen, sondern durch den einen, Jesus Christus. Jesus hat den Jüngern und auch uns verheißen, dass er den Heiligen Geist schickt. Als Beistand, als Helfer, als Tröster. Und dieser Heilige Geist hilft uns bei der Erkenntnis von Gottes Wort, dass wir es verstehen. Er hilft uns, wenn wir mit Menschen über das Evangelium reden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du schon mal mit Menschen über das Evangelium gesprochen hast und du merkst mit einmal, wow, also diese Antwort, die ich jetzt eben gerade gebracht habe, dieses Gespräch, wie das verlaufen ist, das kam nicht von mir. Da hat mir jemand geholfen, da hat mir Gott geholfen. Und dieser Heilige Geist hilft uns, über die Sünde zu herrschen, sie zurückzuweisen. Das also war die erste Konsequenz, die Paulus aufzeigt. Die Konsequenz der Herrschaft. Wer herrscht? Der Tod oder du? Und die zweite Konsequenz ist, was sagt das Gericht? Verurteilt oder gerechtfertigt. In Vers 18 schreibt Paulus, also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Standest du schon mal vor einem Richter? Das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man so vor Gericht steht und ja dort ist. Ich war zwar niemals angeklagt, aber ich war Zeuge in einem Gerichtsprozess und damals war ich so um die 20 und meine Aussage war entscheidend für die Verurteilung desjenigen, der da gerade angeklagt war. Und da habe ich mir die ganze Zeit gefragt, habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? War es wirklich so, wie ich jetzt sage? Habe ich mich vielleicht nicht geirrt? Das schwirrte so alles in meinem Kopf rum und ich dachte, Hilfe, wenn ich jetzt was Falsches sage, werde ich dann vielleicht noch angeklagt? Das schwirrte mir so im Kopf rum, aber wie muss es erst jemandem gehen, der wirklich angeklagt ist? Und wo der Richter dann sagt, schuldig im Sinne der Anklage. Wie fühlt man sich da? Und genauso ist es bei Gott. Jeder Mensch ist von Geburt an schuldig. Weil er selbst gesündigt hat? Nein. Sondern weil Adam gesündigt hatte. Er und Eva wurden deswegen aus dem Garten Eden geschmissen. Sie wollten gottlos sein. Und genau das passierte. Gott entfernte sie aus seiner Gegenwart, denn sie hatten die Gemeinschaft mit ihm verlassen. Gott ist heilig und kann in seiner Gegenwart keine Sünde akzeptieren, nicht dulden. Und weil jeder Mensch ein Nachkomme von Adam und Eva ist, steht jeder Mensch unter diesem Urteil. Wir dürfen ja eins nicht vergessen, wir haben alle die gleiche sündige Art. Wir alle. Ich meine, wer Kinder hat, der weiß es. Wir haben uns doch alle nicht angestrengt, unseren Kindern das Lügen beizubringen. Und irgendwann kommt die erste Lüge und du fragst dich, woher kommt das? Und dann erinnerst du dich, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ach so, das war, auch Adam hat gesagt, Eva war es, ne? Das ist immer noch so. Adam und Eva haben diese sündige Art an uns weiter vererbt. Auch wir hätten uns gegen Gott gestellt und die verbotene Frucht gegessen. Und deshalb ist es gerecht, wenn die ganze Menschheit unter Gottes Urteil steht. Wenn wir also über das Evangelium sprechen, dann drohen wir niemals mit der Hölle. Nein, wir geben die gute Nachricht weiter, dass es einen Weg gibt, der Hölle zu entrinnen. Also die Übertretung des einen, Adam, hat zur Verurteilung aller Menschen geführt. Aber im Gegensatz dazu hat die Gerechtigkeit des einen, also Jesus Christus, zur Rechtfertigung für alle Menschen geführt. Hier könnte man meinen, ja, dann sind ja alle Menschen gerettet. Denn da steht ja alle Menschen. Aber das ist ein Irrtum. Denn im vorherigen Vers steht, dass das nur für die Menschen gilt, die den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben. Und von Johannes 3, Vers 16 wissen wir, dass dafür der rettende Glaube an Jesus Christus nötig ist. Also die Möglichkeit der Rechtfertigung besteht für alle. Aber nur wenige Menschen nehmen dieses Geschenk an. Du und ich, wir haben Jesus Christus um Vergebung gebeten, dafür, dass wir in der Gottesferne gelebt haben. Wir haben ihn als Herrn in unser Leben eingeladen. Also gilt die Rechtfertigung für uns, die Rechtfertigung, die Leben gibt. Aber was heißt das? Jesus Christus hat am Kreuz für deine und meine Sünden bezahlt. Er hat dort die Trennung von Gott, dem Vater, erlebt, die wir hätten erleiden müssen. Er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat am Kreuz deine und meine Sünde auf sich genommen. Er starb dort, er bezahlte dort mit seinem Leben für dich und mich. Aber weil er selbst ohne Sünde war, wurde er wieder auferweckt. Er blieb nicht im Grab, er lebt. Aber dort am Kreuz entstand die größte Entschuldung der Weltgeschichte. Die Gerechtigkeit von Jesus Christus wurde und wird jedem Menschen gutgeschrieben, der auf diesen Jesus Christus am Kreuz schaut und an ihn glaubt. Das ist Rechtfertigung. Seine Gerechtigkeit wurde mir gutgeschrieben. Seine Gerechtigkeit wurde dir gutgeschrieben. Das kannst du dir so vorstellen, wie als ob du mal irgendwo zu schnell fährst und dann kommt so ein schöner Brief zu dir nach Hause mit einem wunderbaren Schwarz-Weiß-Foto. Ne, auf den Fotos sieht man immer irgendwie so, oh,
Ne, so, du siehst im letzten Augenblick noch den Blitzer und so siehst du auch aus auf dem Foto. So, und dann kommt dieser schöne Schein mit einer Zahl, die du bezahlen darfst, irgendeiner Eurogröße, je nachdem, wie schnell du warst. Und jetzt kommt jemand und sagt, hey, ich bezahle es für dich. Und du denkst dir, ups, da hat jemand an deiner Stelle bezahlt. Du musst das dann nicht nochmal zahlen, denn es hat jemand bezahlt. Und das hat Jesus Christus am Kreuz getan. Er hat für dich und mich bezahlt. Und deswegen werden wir so angeschaut von Gott wie jemand, ja, der gerechtfertigt ist, der gar keine Sünde getan hat. Wow, das ist Rechtfertigung. Seine Gerechtigkeit wurde uns gutgeschrieben. Und Voraussetzung ist einzig und allein dein Glaube, deine Lebensübergabe an Jesus Christus. Und diese Rechtfertigung gibt Leben. Schon in diesem Leben hier auf Erden hat das Leben im Glauben an Jesus Christus endlich einen wirklichen Sinn. Aber das wirklich Umwerfende ist das ewige Leben. Eines Tages wird jeder Christ bei seinem Herrn Jesus Christus in der Ewigkeit sein. Wir werden ihn dort sehen, wie er ist. Und wir werden ihm gleichgestaltet. Also, ich weiß nicht, das kann man, glaube ich, gar nicht beschreiben, wie das aussehen wird. Ich habe gerade in Hesekiel gelesen, wo Hesekiel diese Herrlichkeit sah, die da den Tempel verlassen hat. Und später dann die Herrlichkeit, die in den neuen Tempel, den er sieht, da wieder einzieht. Und dann bei Johannes, der Offenbarung, der sieht auch den verherrlichten Jesus. Und immer wenn wir diese Beschreibung sehen, dann steht da, es sah aus wie. Und es sah immer so, man spürt förmlich dieses Suchen nach Worten, um es zu beschreiben. Und ich denke, das kann man nicht beschreiben. Aber es wird sowas von herrlich sein. Was Herrlicheres hast du noch nicht gesehen. Und das werden wir eines Tages sehen. Wow, das wartet auf uns. Und dann steht auch in 1. Johannes 3, Vers 2, wir werden ihm gleichgestaltet. Wow. Und diese Gewissheit des ewigen Lebens, das ist keine Jenseitsvertröstung. Nein, dieses Wissen um die Ewigkeit lässt mich dieses Leben hier auf Erden gelassener leben. Ich brauche mich nicht zu ängstigen. Weder vor irgendeiner Krankheit, das hatten wir vor zwei, drei, vier Jahren gehabt, noch vor irgendeinem Klima, noch vor irgendeinem Krieg. Nein, ich kann gelassen leben, weil ich weiß, wo mein Leben eines Tages enden wird. Ich werde bei Jesus Christus sein in der Ewigkeit. Und deswegen kann ich diese ganzen Krisen, die uns immer wieder durch die Medien kommen, einfach nicht, dass man jetzt nicht irgendwie in dieser Welt lebt, aber ich muss mir doch die Freude nicht zerstören lassen. Diese Gelassenheit und die Freude aus der Erlösung, die macht mein Leben erst lebenswert. Ich frage mich manchmal, wie die Menschen um uns herum das überhaupt hinkriegen. Aber wenn wir so richtig gucken, wie viele Leute müssen alle zum Psychiater? Weil sie es eben nicht mehr hinkriegen, weil sie am Ende sind. Paulus hat auch diesen Vergleich zwischen den Konsequenzen von Adams Übertretung und den Konsequenzen der Gerechtigkeit von Jesus nur gebracht, um den römischen Christen und auch uns klarzumachen, wer wir mal waren und wer wir jetzt in Christus sind. Und die Frage ist, hast du diese Gewissheit? Lebst du in dieser Gewissheit? Hast du diesen Glauben? Das solltest du. Dir sollte doch klar sein, dass im Licht dieser Wahrheiten alles, was diese Welt dir bieten kann, eigentlich keinen Wert mehr hat. Natürlich leben wir hier, selbstverständlich. Und wir müssen auch unseren Lebensunterhalt irgendwie verdienen, egal mit welchem Beruf. Also außer es ist irgendeine Sünde, das dann nicht. Aber ansonsten, wir müssen irgendwie in dieser Welt klarkommen. Wir müssen unsere Miete bezahlen, selbstverständlich. Aber das ist doch nicht unser Lebensinhalt. Denn wenn die Ungläubigen an dir das gleiche Streben nach materiellem Besitz, nach weltlichen Vergnügungen sehen, wie bei sich selbst auch, ja, wo sollen sie denn da einen Unterschied sehen? Wo sollen sie denn da Jesus sehen? Viel besser wäre doch, wenn sie an dir sehen, dass deine Freude in Jesus Christus gegründet ist. Das also war die zweite Konsequenz, die Paulus aufgezeigt hat. Die Konsequenz des Urteils. Bist du verurteilt oder hast du die Rechtfertigung? Und die dritte Konsequenz ist, wer bist du? Ein Sünder oder ein Gerechter? Paulus schreibt in Vers 19, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Adam war ungehorsam gegenüber dem einzigen Gebot, das Gott ihm gegeben hatte. Und das hatte Konsequenzen. Die erste Konsequenz, der Tod herrscht. Die zweite Konsequenz, alle Menschen wurden und sind verurteilt. Und die dritte Konsequenz, alle Menschen wurden zu Sündern gemacht. Die Bibel ist da echt krass. Sie ist vollkommen anders als das menschliche Denken. Der Mensch denkt, wenn jemand sündigt, wird er zum Sünder. Der Humanismus und der Kommunismus, die behaupten, dass der Mensch von Natur aus gut ist und nur durch die schlechte Umgebung böse wird. Aber die Bibel sagt, du bist ein Nachkomme Adams und deshalb bist du ein Sünder. Deshalb nennt Gott dich einen Sünder. Das heißt nichts anderes, als dass du ein von Gott getrennter Mensch warst. Der Mensch ist also von Anfang an ein Sünder. Und das alles, weil Adam ungehorsam war. In diesem Wort ungehorsam, da steckt das Wort drin, nicht hören. Und hier ist ein absichtliches Falschhören gemeint. Nicht das akustische Nicht-Hören, sondern das, ich will das nicht hören. Ich will das nicht umsetzen, ich will das nicht tun. Dieses Nicht-Hören ist da gemeint. Ein absichtliches Falschhören, das dazu führt, dass man nicht auf Gott hört. Und weil Adam genau das gemacht hat, wurden alle Menschen zu Sündern gemacht. Und das Gute ist, dass es nicht so bleiben muss. Adam war ungehorsam, aber Jesus Christus war gehorsam. Und auch hier steckt wieder das Wort Hören drin. Und zwar ein tätiges Hören, ein Horchen und Gehorchen. Jesus hat nicht nur akustisch gehört, er hat gehorcht. Deutlich wird das im Garten Gethsemane. Jesus betet, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Matthäus 26, 39. Weil Jesus Christus gehorsam war, wird jeder, der an ihn glaubt, zu einem Gerechten gemacht. Ist das nicht gewaltig? Du bist ein Gerechter. Auch wenn du dich nicht so fühlst, ich mich auch nicht. Aber die Bibel sagt, wir sind zu Gerechten gemacht worden. Gott hat aus dir einen Gerechten gemacht. Du bist es. Halte dich dafür. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht mehr an deinem Verhalten arbeiten solltest, dass du nicht mehr versuchst, in der Heiligung zu wachsen. Das heißt das nicht. Du bist ein Gerechter, aber gleichzeitig fordert dich Gottes Wort auf, dich wie ein Gerechter zu verhalten. In Römer 6, Vers 11 schreibt Paulus, also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Also wenn du von dir selbst redest, wer du bist, wenn dich jemand fragt, sag mal, wer bist du? Dann sag nicht, ich bin ein Sünder. Sondern sag, hey, ich bin ein Gerechter, bin aber leider noch zur Sünde fähig. Auch diesen Vergleich zog Paulus nur, damit du dir klar machst, und die Römer, welche gewaltigen Konsequenzen daraus folgen, dass du Christ bist. Du warst ein Sünder mit allen Konsequenzen, die daraus folgen. Getrennt von Gott und damit auf dem Weg Richtung Hölle. Aber jetzt bist du ein Gerechter auf dem Weg Richtung Himmel. Aber jetzt bist du nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Denn hier steht ja, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Jesus Christus war gehorsam, nicht du. Nicht du hast dich zum Gerechten gemacht, sondern du wurdest zum Gerechten gemacht. Ist dir das wirklich bis ins Innerste klar? Wenn dir das wirklich klar ist, dann verlasse deine Wohlfühlzone, in der es nur um dich geht. Sei ein Zeugnis für die Menschen um dich herum. Tu die Werke, die Gott laut Epheser 2, Vers 10 schon für dich vorbereitet hat. Das heißt, für jeden von uns hat Gott Werke, die wir tun sollen, die sind schon vorbereitet, wo er uns helfen will. Wir müssen nur Ja sagen und ja, ich möchte die jetzt tun. Und dann wird Gott helfen. Diene deinem Herrn. Das heißt, in der Gemeinde oder verkündige ihn in deiner Umgebung, am Arbeitsplatz, auf der Straße, wo auch immer, in der Familie, verkündige ihn. Sei ein Vorbild. Wie gehst du mit deiner Frau um? Oder als Frau, wie gehst du mit deinem Mann um? Was sehen andere an eurer Ehe? Sehen sie Jesus Christus, der seine Gemeinde liebt? Oder sehen Sie, wie die Gemeinde sich Jesus Christus freiwillig unterordnet? Sehen Sie das an dem Beispiel der Ehe, die wir führen? Oder wie gehen wir mit den Kindern um? Sind wir auch mal bereit als Eltern, wenn wir etwas falsch gemacht haben den Kindern gegenüber, wenn wir mal so richtig wütend waren und uns daneben benommen haben, können wir uns den Kindern gegenüber auch mal demütigen und sagen, es tut mir leid, vergib mir? Was sehen die anderen an uns? Sehen sie Jesus Christus oder sehen sie Menschen wie alle anderen auch? Diene deinem Herrn, sei ein Vorbild, verkündige Jesus Christus. Auch die Frage, wie ist das aus? Ne? Ziehen junge Leute schon zusammen, obwohl sie nicht verheiratet sind? Auch das ist ein Zeugnis nach außen hin, ein schlechtes. All solche Dinge. Das war die dritte Konsequenz, die Paulus hier aufzeigt. Die Konsequenz von Gehorsam und Ungehorsam. Bist du ein Sünder oder ein Gerechter? Ich fasse nochmal zusammen. Jesus Christus macht den Unterschied. Paulus hat in unserem Text drei Konsequenzen, drei Fragenpaare aufgeworfen. Die drei Konsequenzen der Verlorenheit in Adam im Vergleich zu den drei Konsequenzen der Erlösung in Jesus Christus. Das erste war, wer herrscht eigentlich? Der Tod oder du durch den einen, Jesus Christus? Das zweite, was sagt das Gericht? Bist du verurteilt oder gerechtfertigt? Gerechtfertigt durch das, was Jesus Christus getan hat. Und drittens, wer bist du? Ein Sünder oder ein Gerechter? Paulus hat die Verse geschrieben, um die Christen in Rom und auch uns zu ermutigen und im Glauben zu stärken. Wir sollen erkennen, wer wir jetzt in Christus sein dürfen, im Gegensatz zu dem, wer wir früher waren, in der Verlorenheit in Adam. Und wenn du jetzt hier sitzt und gemerkt hast, ups, irgendwie stecke ich noch in dieser Verlorenheit, dann flehe ich dich an, ändere das. Wenn du jetzt denkst, also irgendwie so wirklich, ich weiß nicht, habe ich schon die Vergebung in Jesus? Dann bring das noch heute in Ordnung. Schaffe dir selbst Klarheit. Komm zu Jesus Christus, bitte ihn um Vergebung. Dann kann heute der schönste Tag in deinem Leben werden. Damit nicht mehr der Tod in deinem Leben herrscht, sondern du. Damit du nicht mehr verurteilt bist, sondern gerechtfertigt. Damit du nicht mehr ein Sünder bist, sondern ein Gerechter. Du kannst mich ansprechen oder einen hier von der Gemeindeleitung. Aber geh nicht so nach Hause, wenn da noch dass nicht klar ist, ob du wirklich ein Kind Gottes bist. Und wenn du jetzt hier bist und du denkst, ja, ich habe mich schon entschieden für Jesus Christus, ich bin eigentlich ein Kind Gottes, aber ich lebe absolut nicht so. Wenn du dein Gespräch brauchst, wie du wieder Vergebung durch Jesus Christus erlangen kannst im Gebet, dann komm auch. Es wäre so schade, wenn du nach Hause gehst und denkst, ja, irgendwie ist zwischen mir und Gott nicht alles in Ordnung. Das wäre doch schade. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, hab du Dank. Du hast am Kreuz von Golgatha ja, dein Leben gegeben, dein Blut vergossen. Ja, für andere mag es so ausgesehen haben, als ob es damit zu Ende war, als ob du verloren hast. Aber genau dort hast du gesiegt. Du hast am Kreuz gesagt und ausgerufen, es ist vollbracht. Und damit hast du ja, all die ganze Strafe für Sünde, die wir getan haben, auf dich genommen und bezahlt. Ein für alle Mal. Danke dafür, Herr. Herr, und diese Bezahlung galt nicht nur damals, sondern die gilt noch heute. Und du rufst noch immer, dass die Menschen zu dir kommen sollen, wenn sie mühselig und beladen sind. Und eigentlich sind doch alle mühselig und beladen. Und du willst ihnen Ruhe schenken, Vergebung schenken. Du willst sie mit offenen Armen empfangen. Und wir bitten dich, Herr, dass wir das doch immer wieder erleben dürfen, dass Menschen zu dir finden. Auf der Straße, am Arbeitsplatz, in der Familie. Darum bitten wir dich. Und wenn jetzt jemand hier ist, der ja, dich noch nicht wirklich kennt, dann bitten wir dich, Herr, dass er oder sie umkehrt zu dir. Wir bitten dich um deinen Segen, Herr. Amen.